Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich aus Kolonia.
Thema heute, der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, und auch das ist schon ein historisches Thema.
Ja.
Das finde ich, das liegt daran, weil man älter wird und die Zeit schneller vergeht, oder? Dass sich das anfühlt wie gestern.
Ja, es fühlt sich so ein bisschen tatsächlich, ist ja noch nicht so sehr lange her. Das ist also jetzt genau 10 Jahre her, dass man also Mundlos und Bönhardt tot in einem Campingwagen oder Campingmobil gefunden hat, nachdem sie von der Polizei gejagt wurden, weil sie wohl vorher eine Sparkasse ausgeraubt haben. Und es gibt so viele Parallelen, die einem dann so einfallen, wenn man diese Sendung macht. Wir haben mal eine gemacht über das Attentat auf das Münchner Oktoberfest, 1982 war das. Und damals, wie auch jetzt bei Mundlos und Bönhardt, wurde beim NSU dann gesagt, naja, das sind so 3 komische Verrückte, die da was gemacht haben. Und das ist natürlich schlimm, das war ja eine ganze Serie, da waren ja ganz viele Attentate, hier auch in Köln eins und auf eine Polizistin und also Bankraube und alles Mögliche war dabei und ein geschlossenes terroristisch-rechtsextremes Weltbild, was da auftauchte, aber es wurde niemals darüber nachgedacht, ob es möglicherweise eine Struktur dahinter gibt.
Ja, waren immer nur 3 Einzeltäter, ne?
Ja, es gibt dann noch einen 4., der war angeklagt, aber der hört irgendwie nicht so richtig dazu. Also das war genauso wie... wie bei dem berühmten Herrn Köhler, der das Attentat aufs Münchner Oktoberfest angeblich alleine gemacht hat, war man da sich relativ schnell klar. Und haben wir so gesagt, nee, also eigentlich haben wir so oft Nazi-Themen gemacht und so oft diese Scheiße, sage ich jetzt mal mit Verlaub, wirklich auch an den Pranger gestellt. Wir machen das jetzt noch einmal, weil wir nämlich etwas noch versuchen, auch in dieser Sendung unterzubringen. Wo kommt eigentlich dieser rechtsextremistische Terror her? Ja. Also Linksextremismus, Terror, da wissen wir ja, das ist irgendwie so in den 60ern hat das begonnen in Deutschland. Außerparlamentarische Opposition spaltet sich auf, K-Gruppen spalten sich auf und ein ganz kleiner Rest geht dann in die Rote Armee-Fraktion und die machen halt Terror. Wer damals schon gelebt hat, der weiß, dass das wirklich eine relativ unangenehme Situation war, weil man immer nicht wusste, wo knallt jetzt gleich irgend so eine scheiß Bombe hoch, und dadurch, dass die dann doch schon auch relativ brutal waren und auch Gewalt gegen Sachen sowieso klar war, aber auch gegen Personen, also war das schon eine ziemlich unangenehme Situation. Das war aber eindeutig definiert von links. Mhm. Und da wurde Rasterfahndung gemacht, da hat der Staat zugeschlagen wie bekloppt. Ja. Da war das ganze Leben sozusagen dieser Fahndung untergeordnet.
Unglaublich.
Und das findest
eigentlich
du heute nicht.
Nee, das hast du vorher auch nicht gefunden. Ich meine, Oktoberfest war ja vorher.
Nein,
ne?
Eben, findest du heute nicht.
Findest du
so, und dann haben wir gesagt, also wo hat eigentlich der rechte Terror angefangen? Und da ist es wirklich eindeutig, das war die Weimarer Republik.
Okay.
Vorher hat es tatsächlich so etwas nicht gegeben. Also natürlich hat es politische
Morde
gegeben.
Gut, da hat Metternich dann Staatsterrorismus betrieben, ne? Vorher.
Genau, nee, es hat politische Morde gegeben,
ja.
Oder Mordanschläge, ich sag mal Cäsar, das war auch ein politischer Mord, ja. Das ist ja nur wirklich sehr, sehr lange her. Aber es hat auch Anschläge auf den Kaiser gegeben, 1878 war einer zum Beispiel. Und klar, das war irgendwie politisch motiviert, das war vielleicht ein Verrückter oder sowas, aber dass sozusagen strukturelle Gewalt gegen die Gesellschaft ausgeübt wird, das ist tatsächlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal passiert, und die Ursachen waren relativ klar. Das hatte was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, mit den Folgen dieses Krieges, also den Abbau der Armee, die Alleinschuld für Deutschland, die hohen Reparationen, den Verlust sozusagen der Weltgeltung Deutschlands in Europa und Europas in der Welt. Und das wollten halt diese militanten, auf Kaiserzeit getrimmten Kreise sozusagen zurückdrehen und haben dann zu dem Mittel gegriffen, jene Menschen anzugreifen, die für das neue System standen, also für die Demokratie, für den Liberalismus, für die egalitäre Gesellschaft, für die Gleichheit von Mann und Frau und was du alles hattest in der Weimarer Republik, die ja in vielen Punkten eine sehr, sehr fortschrittliche Gesellschaft auch war. Also das muss man sagen, das wird oft vergessen, wenn man über die Weimarer Republik redet. Das war eine sehr liberale Gesellschaft, die sehr viele Dinge weitreichend vorgeprägt hat, auch für die Bundesrepublik.
Das heißt, die Konservativen haben im Grunde so reagiert, wie sie es gelernt haben, weil sie auch nicht lernfähig sind.
Also Konservative brauchen nicht lernfähig zu sein, weil sie keine Ideologie haben, sondern sie lassen einfach alles, wie es ist und versuchen, das zu erhalten, was sie haben.
Nee, ich meine jetzt also mit die Reaktion darauf. Also die Konservativen, die haben halt zu dem einzigen Mittel gegriffen, das sie beherrschen, und das war Gewalt?
Nein, sie haben dann dazu gegriffen, sie haben also einzelne Militärs sozusagen genutzt oder einzelne Polizisten. Mhm. Also wenn du die Weimarer Republik anguckst, dann muss man einfach sagen, Polizei und Justiz kamen aus der Kaiserzeit. Woher denn sonst? Das war in der Bundesrepublik, da kamen sie aus der Nazizeit. Woher denn sonst? Also war klar, die hauptsächlich stützenden Institutionen dieser Republik, der Weimarer Republik, waren von Leuten besetzt, die diese Weimarer Republik eigentlich ablehnten, weil sie keine Demokraten waren. Also keine Gelernten, sondern sie waren höchstens Angelernte. Sie waren gezwungene Demokraten oder Leute, die sich in dieses System irgendwie einpreisen mussten, damit sie überlebt haben. Und die waren natürlich anfällig für Parolen von Leuten, von denen du jetzt gerade sprichst, also einflussreiche Konservative, einflussreiche Industrielle, hohe Generäle, die dann gesagt haben, wir haben den Krieg gar nicht verloren, das waren die Juden, wir sind zu Unrecht als Alleinverursacher dieses Krieges jetzt an den Pranger gestellt, das waren genauso die Franzosen und die Russen und so weiter und so fort. Von allem war so ein bisschen richtig und das meiste falsch.
Ja.
Und das ergibt dann Verschwörungstheorien, das gibt Gewaltfantasien, die also diese Situation jetzt einfach mal beenden. Und wenn du das mal so nimmst, also die Vorstellung, mit Gewalt kann ich etwas beenden, und zwar forever, dann bist du ganz schnell auch bei Mundlos, Bönhardt und Schäpe, also beim NSU, weil die gesagt haben, wir setzen jetzt ein Fanal. Wir setzen ein Fanal gegen diese Gesellschaft, die uns von zu vielen Ausländern, ich sag mal, verwässert wird.
Mhm.
Also in deren Genre und in deren Sprachgebrauch. Und dadurch, dass ich das ganz brutal mache und dadurch, dass ich einfach sage, jetzt ist Schluss, dadurch sozusagen war in ihrer Vorstellung wahnsinnig, aber egal, sozusagen etwas getan, was diese Gesellschaft dann doch aufrütteln muss und sozusagen umkehren lassen muss.
Ja, idealerweise, also wenn ich das richtig verstanden habe, was deren eigentliche Motivation war, war ja für so viel Unruhe zu sorgen, dass andere es ihnen gleich tun.
Ja, das
und
kommt auch selbst.
Eine Art Bürgerkrieg, ne? Also so stochastischer Terrorismus dann entsteht.
Aber das ist ja genau das Gleiche, was 1922 beim Mord an Walter Rathenau ist, der Hintergrund, oder an Matthias Erzberger.
Ja.
Das waren diejenigen, das waren Jude. Das ist das eine. Das zweite ist diejenigen gewesen, die also den Waffenstillstand unterschrieben haben, die das alles umgesetzt haben, die hier für das Chaos sozusagen zuständig sind. Und dadurch, dass man so
den Mumm dann tatsächlich diejenigen zu attackieren, die für das ganze Chaos hier verantwortlich sind, den haben unsere heutigen Rechtsextremen ja nicht. Sondern die erschießen halt lieber irgendeinen armen Dönerbudenbesitzer, statt dass sie, versuchen, die Kanzlerin anzugreifen.
Oder ja,
was ja eigentlich das lohnenswerte Ziel wäre in deren.
Ja, das ist auch sicher oft versucht worden und auch oft, ja, da bin ich sicher auch oft durchdacht worden. Aber da ist natürlich der Unterschied zur Weimarer Republik sehr eindeutig, denn die Polizei und die Justiz und diejenigen, die also Personen wie Angela Merkel schützen, die sind sehr staatstreu und die werden sich da auf gar keinen Fall auf irgendwas einlassen. Jedenfalls zu, ich sag mal, 98%.
Ja.
So, das ist der große Unterschied. Wir haben nur versucht herauszufinden, warum um Gottes Willen, ja, greifen Leute aus so einem vollkommenen Schwachsinn so massiv zur Waffengewalt und ziehen hier mordend durch die Lande, denn das war es ja. Der NSU ist mordend durch die, und zwar wahllos. Mehr oder weniger wahllos.
Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Es sind ja alle Akten unter Verschluss, wichtige Zeugen, wie zum Beispiel unser Freund Andreas Temme vom Verfassungsschutz, der ja dabei war, als einer von denen erschossen wurde.
Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ein armes Schwein aus der Kolbstraße in Köln-Deutz, der irgendwie eine kleine Dönerbude betreibt und seine Familie damit über Wasser hält,
okay,
und
so gesehen,
ein paar
ja,
kleine Schiebereien macht.
So gesehen wahllos, genau. Also, was ich meine ist, vielleicht haben sie doch einen Plan verfolgt, der uns nicht ersichtlich ist.
Ja, also, das ist bestimmt so. Ich wollte nur sagen, in der Weimarer Republik haben die dann gezielt eben, ich sag mal, Funktionsträger rausgesucht. Die RAF hat das auch gemacht. Ja. Die hat gesagt, wir bringen, also ich sag das jetzt in deren Jargon, wir bringen die Funktionsträger dieser heruntergekommenen, für in unseren Augen rechtsradikalen Gesellschaft in Deutschland um. Ja. Und damit setzen wir ein Fanal und versuchen, einfach Unruhe zu stiften, genauso wie du eben gesagt hast, um dann eine Art Revolution durchzuführen, um es dann zum Besseren zu führen. Das ist natürlich alles Käse, aber trotzdem, so war die Idee.
Ja. Und man muss ja wirklich sagen, so zynisch das jetzt klingt, die Idee der RAF war mit Sicherheit noch ein bisschen schlauer, als was die Nazis heutzutage machen. Wahllos irgendwelche Dönerbudenbesitzer zu erschießen, ist mit Sicherheit noch weniger zielführend, als sich an irgendwelche Wirtschaftsbosse oder Politiker oder Staatsanwälte.
Ja, es ist auf jeden Fall.
Also das wird ja immer wahnsinniger hier.
Das ist in der Tat wahr. Es wird immer wahnsinniger und da können wir auch über die Gründe kann man ja auch lange rumdiskutieren. Aber ich will nur einmal sagen, mich hat ja sehr erstaunt, dass selbst mein Freund Seehofer Horst, ja, den ich ansonsten nicht so als Inbegriff nein, ich sag jetzt nichts,
sonst gibt's noch eine Anzeige, genau.
Also, selbst Seehofer Horst sagt, dass die Bedrohung heute von rechts kommt und nicht von links.
Muss man sich mal vorstellen, dass selbst der das
muss man sich mal vorstellen, hat, was das für ein Paradigmenwechsel ist. Und wenn du im Netz eingibst, rechtsextreme Terrortaten oder irgendwie sowas, dann findest du, es hört überhaupt nicht mehr auf. Die Liste ist unglaublich lang. Seit 1990 sind 94 Menschen umgebracht worden, laut offizieller Statistik.
Ich wollte gerade sagen, waren das nicht 300?
Die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt, es sind etwa 200. 200. So. Der Verfassungsschutzbericht, der letzte, der veröffentlicht wurde, er sagt die Zahl von 24.100 Rechtsextremisten in Deutschland.
Und das sind nur die Sichtbaren.
Das ist ein bisschen geschätzt und das sind nur die Sichtbaren. Aber trotzdem, da sind ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr im Hintergrund. Also lass es mal mit 2, 3 noch zu multiplizieren sein.
Naja, guck dir die Wahlergebnisse insbesondere in Sachsen an.
Ja,
zur Bundestagswahl zuletzt.
Das ist, also, genau. Aber das kommt nicht von ungefähr. Und das, was mich wirklich erschreckt, und das deswegen ist der NSU eben so wichtig, es muss eine Struktur geben im Untergrund und die wird nicht irgendwie, wir finden sie offenbar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Behörden nicht nach ihr suchen, aber offenbar ist sie nicht gefunden, dass wirklich die Zahl der Toten, die Zahl der Taten und die Brutalität, die da zum Tragen kommt. Ich erinnere nur den Überfall auf die Shisha-Bar in Hanau mit 10 Toten.
Ja.
Wir wollen jetzt den Anschlag auf die Synagoge in Halle mal uns vor Augen führen. Das hätte wahrscheinlich 50 Tote gegeben.
Das scheint ja tatsächlich nichts gewesen zu sein, was eine Struktur hatte, sondern das war tatsächlich stochastischer Terrorismus. Also
glaube ich nicht.
Du glaubst, dass da auch noch größere Organisationsstrukturen dranhängen, als vielleicht eine illegale Waffe besorgt zu haben?
Natürlich geht das übers Netz, natürlich geht das übers Darknet und so weiter, das ist mir alles klar. Aber es gibt ein System, in dem das stattfindet. Und dieses System müssen wir aufbrechen. Und das System, das führt, das ist par excellence bei dem Mörder von Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten, nachvollzogen worden. Der hatte tatsächlich enge Kontakte in die AfD hinein.
Ja.
Ja, der hat da Geld hinüberwiesen.
Es fühlt sich an, als gäbe es in einem sehr großen oder zu großen Teil dieser Gesellschaft einen Konsens, dass rechtsextremer Terrorismus ja so schlimm schon nicht ist. Das gehört halt irgendwie dazu. So kommt mir das vor. Aber wenn du Struktur im Untergrund sagst, dann denke ich eher an sowas wie damals bei der RAF, diese Sympathisantennetzwerke, wo du ganz genau wusstest, da kann ich hin, da konnte ich abtauchen, da kann ich das. Und ich glaube nicht, dass der Typ, der Lübcke erschossen hat, auf sowas zurückgreifen können, auf so ein Netzwerk.
Wir können jetzt sagen, hey, das mache ich aber doch. Ich kann es natürlich nicht beweisen.
Ja, kannst du nicht. Kannst
genau, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, als dass es sowas gibt. Weil die unglaubliche Zahl, die also stattfindet jeden Tag. Manchmal kommt es in die Nachrichten, manchmal nicht. Das ist eine Horrorbilanz, die wir da haben. Und die finden andauernd statt. Und dass das alles freischwebende Idioten sind, die das machen, das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Naja, dafür gibt's ja den Begriff des stochastischen Terrorismus, der halt nicht organisiert, nicht geplant, also als Terrorzelle oder als Terrorstruktur irgendwie
geplant verhandelt. Nein, mit Netz, das meine ich ja. Das mag ja sein, dass die Leute sich das im Einzelnen selbst überlegen, aber dass sie sich in einem Netz bewegen, ja, dass sie in einer Wabe sich bewegen, wo sie aufgefangen werden, wo sie Hilfe bekommen, wenn das dann vollzogen ist, die Tat, wenn sie davongekommen sind, wenn sie flüchten können, ja. Was weiß ich. Das ist, und wir müssen, also ich kann das wie gesagt nicht beweisen.
Ich kann mir aber zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass es so einfach sein kann, sich eine Waffe und Munition zu besorgen.
Also für dich und mich ist es wahrscheinlich unmöglich.
Weil wir uns so doof anstellen, dass wir sofort an Zivilbullen geraten, der uns einsackt.
Ich weiß gar nicht, wo ich hin müsste, um mir eine Waffe zu kaufen. Ich meine, ich weiß, hier gibt's ein Jagdgeschäft in Köln. Ja,
kannst ja mal versuchen, da eine zu kriegen.
Ja, aber ich würde zu einem Jagdhändler gehen und sagen, ich brauche eine Flinte. Aber das ist so. Wo ich eine Pumpgun herkriege oder sonst irgendwas, das weiß ich alles gar nicht.
Das ist eine Flinte. Eine Pumpgun ist eine Vorderschaft-Repetierflinte.
Okay. Wie schön, dann bist du ja schon mal besser als ich. Also es ist, ich glaube nicht, dass die drei das alleine gemacht haben beim NSU. Ich glaube nicht, dass der Mörder von Walter Lübcke wirklich komplett alles alleine gemacht hat. Ich glaube nicht, dass der Überfall auf die Shisha-Bar in Hanau tatsächlich eine Tat eines geistig Verwirrten war. Ich kann das manchmal nachvollziehen, ehrlich gesagt, manchmal, so bei Amokläufen in der Schule. Da kann ich sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, weil jemand da so in die Enge getrieben worden ist oder weil jemand einfach fix und fertig ist mit sich und der Welt, dass er keinen anderen Ausweg mehr muss, irgendwie sowas. Aber wenn du geplant auf eine Synagoge losmarschierst am helllichten Tage und dort dein Maschinengewehr draufhältst, bitte, also dass du das völlig alleine machst.
Ja, doch, das geht. Und das ist ja, das ist ja das Tragische daran, dass diese Netzwerke, die vielleicht in den 70er Jahren beim linksextremistischen Terrorismus diese Netzwerke, die dann noch nötig waren, also Anwälte, die mitgemacht haben, konspirative Wohnungen, Ausflüge in den Jemen ins Terrorcamp, diese ganzen Netzwerke, die brauchst du heute halt nicht mehr, weil du kannst von deinem Computer aus dir jegliche beliebige Ideologie aus allen möglichen beliebigen Versatzstücken zusammenbauen. Da ist ja dann auch immer ein bisschen Anders Breivik dabei noch. Ne? Du kannst dir halt Ted Kaczynski, Anders Breivik, kannst dir alles durchlesen, kannst dir daraus deine eigene Ideologie bauen und auf Basis dieser eigenen Ideologie dann versuchen, eine Moschee zu stürmen.
Ja, aber die Frage ist ja, wie machst du das, wie machst du die Logistik? Also wo kriege ich die Waffen her, wo kriege ich die Munition her?
Das ist das Einzige, die Waffen und die Munition.
Ja, aber dazu brauchst du Hilfe und diese Hilfe gibt es. Und diese Hilfe gibt es entweder im Netz, davon gehe ich aus. Ja,
vielleicht gibt es sie auch einfach beim nächstbesten zwielichtigen Taxifahrer, den du nur fragen musst. Sag mal, kannst du mir mal eine Kanone besorgen?
Ja, aber das würde ich gerne aufgedeckt sehen, weil das ist nämlich scheiße, mit Verlaub gesagt. Und wir müssen das auf jeden Fall wegkriegen. Aber das wird, also ich sag's mal vorsichtig so, weil ich will jetzt hier auch nicht zu viel rumpöbeln. Es ist nicht öffentlich, sage ich mal, dass hinter diesen Systemen her gesucht wird, dass diese Netze versucht werden aufzuribbeln, sondern der Prozess gegen Frau Zschäpe hat ausschließlich um sie und diesen weiteren Angeklagten gekreist und hat eben das andere nicht weiter herausbekommen oder beleuchtet. So, und da wird man vielleicht sagen können, das kriegen wir nicht raus, weil, das kann man ja diskutieren. Das,
aber das haben Sie ja nicht diskutiert.
Eben, das tun Sie nicht. Und deswegen sage gesagt, nein, ich als These, nicht, ja. Das ist keine Einzeltat gewesen für mich. Das geht so nicht.
Ja.
Aber bisher... Aber
die Frage ist halt auch, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Angst auch bei denjenigen Strafverfolgungsbehörden ist, die eigentlich gerne da reinstechen würden, dass du Gefahr läufst, in ein viel größeres Wespennest zu stechen, ja, als dir lieb ist. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, was alleine da auf der Polizeistation in Dessau-Roßlau alles vorgefallen ist. Das ist, wo Uri Jalloh sich angeblich gefesselt selbst angezündet hat mit einem Feuerzeug, das er nie besessen hat und so. Das ist ja nicht der einzige Fall, der da passiert ist. Und rund um dieses Polizeirevier oder was das ist, sind ganz komische Sachen passiert. Wo du halt eigentlich auch sagen müsstest, sind auch keine Zufälle. Da hat jemand einen Schlüssel für die Hintertür.
Das sind Strukturen in der Polizei, genau. Das sind Strukturen bei der Bundeswehr, das sind Strukturen
beim Verfassungsschutz. Die sind überall. Nur wenn du da einmal richtig reinstichst, kann es halt passieren, dass du hier ein richtig großes Problem hast.
Das haben wir auch. Das haben wir. Wir haben ein richtig großes Problem. Ja. So ist das. Genau so ist das. Und wir haben zum Beispiel jetzt seit 2 Tagen oder 3 Tagen kursieren im Netz diese Filmschnipsel, wo Leute, die in, ich glaube, Bulgarien oder Rumänien, weiß ich jetzt gar nicht,
in Serbien,
über die Grenze kommen, die werden von irgendwelchen Radikalinskis verprügelt. Ja, du siehst das. Die mit Schlagstöcken hauen die auf diese armen Kerle ein.
Mutmaßlich offizielle Polizisten in Uniformen ohne Abzeichen.
Ja. So ist das. Das hat der Herr Putin uns ja vorgemacht, wie man das tut. Und das machen wir jetzt auch. Also wir haben dieses Problem, vor dem du so Sorge hast, das haben wir bereits. Deswegen sage ich ja.
Aber bei dir und mir, ja, bei uns weißen alten Männern, kommt dieses Problem nicht an. Ja, weil wir sind halt weiß genug. Ja, uns erschießt kein rechtsextremer Bundeswehrangehöriger, der irgendwo Waffen und Munition gehortet hat. Wir müssen vor dem keine Angst haben. Aber wenn wir, und das müssten wir, wenn wir als, ich sag mal, weiße Mehrheitsgesellschaft sagen, und jetzt brechen wir dieses Problem auf, dann wenden die sich auch gegen uns. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir deswegen so extrem zögerlich sind und deswegen so, ja, immer so, das so ein bisschen von uns weghalten. So, naja, ist schon schlimm, was da passiert. Aber war ja in Hanau, war ja nicht hier vor meiner Haustür.
Ja. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich habe ja einfach nur die These aufgestellt, dass wir einfach staatlicherseits nicht danach suchen.
Ja.
Jedenfalls nicht öffentlich. Diese Einschränkung muss man schon machen, weil ich ja auch Seehofer Horst jetzt nicht total in die Ecke stellen möchte, sondern ich finde schon, dass er sich auch ein bisschen geändert hat, ehrlich gesagt.
Meinst du, der wird altersmilde jetzt?
Ja, insofern ist möglicherweise tatsächlich auch eine Horde Polizisten hinter diesen Leuten her. Aber das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und das ist natürlich Kriminalität im Netz. Das ist schwierig. Also das ist mir alles klar. Aber wir können nicht so tun, als wenn wir jetzt mit der Aburteilung von Frau Zschäpe das Problem NSU gelöst hätten. Mitnichten.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hier ist der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft nämlich am 1. November 2021 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.